Guten Morgen, meine Lieben. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam das Wort Gottes uns anschauen können. Und ich finde es immer wieder etwas aufregend, also zumindest für mich, hier vorne zu stehen. Ja, über das Thema, was ich heute sprechen möchte, ich möchte vorher eine Stelle lesen, dann beten und vielleicht erratet ihr das Thema, was heute dran ist. Wer die Bibel dabei hat, Epheser, Kapitel 4, ab Vers 11 bis Vers 16. Da steht Folgendes. Und er, damit ist gemeint Gott, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Lasst uns noch mal kurz stille werden. Himmlischer Vater, ich beuge mich vor dir. Du bist Gott der Allmächtige. Du bist Schöpfer aller Himmel. Ich bitte dich, dass du segnest diese Stunde, dass du zu uns sprichst, Herr, durch dein Wort, dass du uns stille sein lässt und dass dein Wort in unsere Herzen hineinfällt, dass es eine Frucht entsteht zum Lobpreis deines Namens. Ich danke dir dafür. Ich preise dir dafür. Amen. Also die Frage an euch, was könnte denn das Thema der heutigen Predigt sein? Gut, ich habe es für mich als, was ist das Ziel eines Christen? Oder was ist das Ziel von Christen? Was ist denn das Ziel? Na, ganz einfach. Ne? Wir haben ja hier gelesen, volle Mannesreife, ja, eine absolute Erkenntnis des Christus, ja, also wie steht es hier, bis wir zu der, Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Ja? Das ist ganz einfach, also einfach Christus ähnlicher oder genauso werden wie Christus. Wie erreichen wir das Ziel? Auch das ist relativ einfach. Bibel lesen, beten, ja, und schon funktioniert es in der Regel. Ja. Aber vielleicht gibt es das eine oder andere nochmal, worauf wir zu achten haben. Ja? Und mit den zwei Fragen versuche ich mich auch einmal ein bisschen zu beschäftigen. Ich möchte heute das versuchen in Form eines Modells, also ein Beispiel, wo ich sage, an der Entwicklung eines Menschen von einem Kleinkind zu einem Erwachsenen möchte ich versuchen, das auch auf geistlichen Bereich zu übertragen. Wie gesagt, das ist ein Modell, deswegen ist das nicht immer 100% treffend, aber ich versuche, dieses Modell heute plastisch für uns darzustellen. Aber zunächst müssen wir die Frage klären, was heißt denn eine volle Mannesreife? Was heißt denn eigentlich nicht unmündig? Das Gegenteil von unmündig ist mündig. Was heißt denn das eigentlich, mündig zu sein? Ich habe nachgeschlagen in der Wikipedia und das möchte ich euch mal vorlesen. Mündig nach Wikipedia heißt, inneres und äußere Vermögen zu einer Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Mündigkeit ist ein Zustand der Unabhängigkeit. Sie besagt, dass man für sich selbst sprechen und sorgen kann. Also im Grunde, eine Person weiß, was diese Person ist, weiß, wohin diese Person möchte und weiß, wie es dahin kommt und übernimmt für sich selbst die Verantwortung. Auch im Geistlichen, ja, wenn wir das ins Geistliche übertragen, ja, ich erkenne das Bild Christi, ich weiß, oder vielleicht ich überlege mir den Weg, wie komme ich dahin, ich nehme die Schrift wahr und ich versuche, ja, in diesen Wegen dahin zu kommen, zu diesem Bild. Ich übernehme Verantwortung für mich als Christ. Nun, und wir haben gelesen, dass Gott auch in die Gemeinde einige Leute hineingesetzt hat, auch mit Gaben ausgestattet hat, damit die Leute auch helfen, praktisch diesen Weg zu erreichen. Aber wie kommen wir eigentlich dahin? Ich würde sagen, wenn wir das Modell nehmen, würde ich sagen, dass jeder Mensch, ehe es reif werden kann, also volle Mannesreife erreichen kann, muss zunächst geboren werden. Das ist die wichtigste Voraussetzung für alles. Ja, egal wie schwer eine Geburt ist, ja, egal durch welche Umstände man geht, ein Mensch kann nie reif und alt werden, wenn der Mensch nicht geboren worden ist vorher. Und so ist es auch im Geistlichen. Christus spricht und sagt, ihr könnt nicht Himmel erreichen, wenn ihr nicht vom Neuen geboren seid. Also braucht auch im geistlichen Bereich eine Neugeburt. Man spricht im Geistlichen über die sogenannte Neugeburt, vom Neuen geboren werden. Die Geburt selbst und das Wachstum, das geistliche Wachstum, das schenkt Gott. Aber er gebraucht auch ab und zu mal ein paar Leute, die dabei unterstützen. Hier ist die Rede von den sogenannten Aposteln und Evangelisten. Ja, Aposteln waren die Leute, die eine Gemeindegründungsarbeit betrieben haben. Und Evangelisten, das sind die Leute, die eigentlich dem anderen Menschen über Gott erzählen. Die erzählen dem anderen Menschen, die kommen relativ schnell zum Punkt, zum Kreuz. Und die erzählen den Menschen, die sagen ihm, du bist ein Sünder. Die sagen dem zeigen die Menschen auf, dass er ein verlorener Sünder ist. Und dass egal wie ich mich anstrenge, ich auf keinen Fall erreichen kann die Gnade Gottes. Weil der Sold der Sünde ist der Tod. Der Mensch ist an sich nicht fähig, von sich aus Gott zu gefallen. Er hat das Bestreben dazu, ja, aber er ist nicht in der Lage. Aber Gott in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit hat seinen Sohn gesandt, Jesus Christus. Und dieser Sohn ist geboren von einer Jungfrau und gezeugt vom Heiligen Geist, ist vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Dieser Jesus, als die Zeit gekommen ist, ist der Sohn Gottes, Jesus Christus, auf dem Kreuz von Golgatha gestorben und auferstanden. Und er lebt. Er ist stellvertretend an dem Kreuz von Golgatha gestorben und auferstanden. Das alles erklärt ein Evangelist einem Menschen, einem Sünder, einem verlorenen Sünder. Und wenn der verlorene Sünder erkennt, ja, ich bin verloren, ich brauche auch diese Gnade, ich kann Gott nicht helfen, ich muss vom Neuen geboren werden. Wenn der Mensch das erkennt und Jesus Christus als seinen persönlichen Retter annimmt, so schenkt Gott ihm eine neue Geburt. Damit fängt ein neues Leben an. Und wenn man so will, kann man eine Evangelisation als eine Art Geburtsvorbereitungskurs betrachten, oder? Und die Evangelisten oder die Menschen, die dem anderen über verloren sein, evangelisieren, das sind sozusagen Helfer, Geburtshelfer. Ja? Wenn das Kind geboren worden ist, was braucht es dann, um zu wachsen? Das Wachstum schenkt Gott, ja? Aber das Kind braucht Nahrung, das Kind braucht Schlaf, das Kind braucht Hygiene. Also es braucht jemand, der das Kind pflegt, trägt, ernährt, weil das Kind ist noch nicht in der Lage, selbst, sich selbst zu versorgen. Und auch im Geistlichen, ja, wenn wir die Heilige Schrift lesen, sehen wir, dass auch im geistlichen Bereich ist die Rede von unverfälschter Nahrung, Milch, unverfälschte Milch, das Wort Gottes, die Nahrung. Wenn ein Mensch vom Neuen geboren ist, braucht er auch eine gewisse Nahrung. Er braucht auch, hier ist die Rede von der Zurüstung, er braucht Nahrung. Und es müssen nicht unbedingt Väter im Glauben sein, die diesem Kind die Nahrung geben. Es können auch andere Christen, die vielleicht schon etwas gefestigt, die jetzt nicht unbedingt, auch gerade vom Neuen geboren worden sind. Ja? Sondern die Christen müssen schon etwas gefestigt sein, damit sie dem anderen Nahrung geben können. Und an sich ist das auch eigentlich sehr, sehr gute Sache. Ja? Weil dadurch, dass ich einfach einem anderen Menschen das Evangelium erkläre oder die Sachen mit der Heiligen Schrift erkläre oder einige Fragen beantworte, die der andere, die der Neugeborene hat, in dem Moment, wo ich ihm praktisch eine Nahrung gebe oder geben möchte, muss ich mich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Ich erinnere mich an die Zeit, als ein Glaubensbruder, sind einige Jahre her, als er zum Glauben kam, und der hatte einfach so viele Fragen und wir mussten uns einfach totbudeln in der Heiligen Schrift, weil er hatte mehr Fragen, als er Antworten geben konnte. Aber es braucht auch eine Einleitung. Und es ist auch gut für mich, wenn ich jetzt mit einem anderen das Evangelium erkläre, es ist auch gut für mich, weil ich in dem Moment mich also zum einen mit der Materie auseinandersetze, also ich lerne, was die sagt die Heilige Schrift eigentlich. Und ich kann es nur dann dem anderen erklären, wenn ich es auch selbst verstanden und verinnerlicht habe. Und damit ich reif werde, muss ich das verstanden haben. Wenn ich das nicht verstanden habe, kann ich nicht reif werden. Und auf der anderen Seite übernehme ich dann auch nochmal die Verantwortung für den anderen. Ich lerne selbst, Verantwortung für meinen Nächsten zu übernehmen. Dann geht es weiter, das Kind wächst. Das Kind kann zu sich selbst die Nahrung nehmen und das kann merken, ob es schmutzig ist, kann sich vielleicht selbst auch umziehen. Es gibt Dinge, die vielleicht besser klappen, es gibt Dinge, die vielleicht weniger gut klappen. Ja? Aber es gibt einen Erziehungsauftrag an die Erziehungsberechtigten. Die müssen für das Wohl des Kindes sorgen. Das ist, ich sag mal, festgeschrieben. Wir haben, wisst ihr, bin ich denn meines Bruders Hüter? Nein, bist du nicht. Aber du hättest einer sein sollen. Dein Bruder, der war ein Hirte. Du nicht. Aber wir müssen unserem Erziehungsauftrag auch ernst nehmen. Wir müssen in der Erziehung schauen, wie sich das Kind entwickelt. Wenn wir zum Beispiel merken, dass ein Kind vom Kindergarten nach Hause kommt und sagt, ey Papa, super, ich habe heute gerade schaukeln gelernt. Fein, ne, freue ich mich mit dem Kind. Wenn das Kind aber nach Hause kommt und sagt, Papa, was ganz cool ist, Paul hat heute Kippen mitgebracht, ja, ich habe rauchen gelernt heute. Ja, müssen wir handeln. Ja, und ja, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja, aber ich meine, ich kenne auch tatsächlich welche, die auch mit 6 schon geraucht haben. Ja, aber es ist unser Erziehungsauftrag. Und da möchte ich auch wirklich dahin kommen, dass ich sage, ich als Christ muss meine Verantwortung übernehmen. Ja? Wenn ich merke, dass jemand anders auf dem falschen Weg geht, dann ist das ein Auftrag an mich, dass ich diese Verantwortung nachgehe. Ja? Weil es ist ganz einfach, es können ja auch andere, es gibt ja Verantwortliche. Du weißt es nicht, was die Verantwortlichen machen. Vielleicht sind sie mit anderen Sachen beschäftigt, vielleicht sehen sie das nicht. Aber wenn ich etwas sehe, ist es eine Pflicht, mein Auftrag, ja, für den Nächsten zu sorgen. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich muss ihm jetzt nicht verhauen, ja, aber im Rahmen meiner Möglichkeiten muss ich dann handeln. Und es kann auch verantwortlich handeln kann auch sein, ich hole mir eine Hilfe, weil ich nicht weiß, wie ich weitergehen soll. Ja? Aber ich muss auf jeden Fall handeln. Wenn ich als kleiner Bub Quatsch angestellt hatte, ja, waren meine Geschwister erstmal dran. Ja? Die wurden dann zitiert und erstmal gesagt, wieso habt ihr nicht aufgepasst? Ja? Das ist meine Verantwortung. Und dann wächst das Kind weiter, ja, es lernt manche Sachen. Manche Sachen klappen super, manche klappen nicht so gut, da muss man mit ihm diese Sache nochmal üben und so weiter. Und wisst ihr, wenn wir so geistliche Kinder in diesem Fortschritt beobachten, dann müssen wir oder dann haben wir die Möglichkeit, auch in dem Moment zu erkennen, welche Gaben hat das Kind. Und wir können und müssen bewusst dann in diesem Moment diese Gaben fördern. Dann wissen wir, wozu, also was das Kind kann. Und wir können es wirklich fördern. Sprüche 22, Vers 6 sagt, gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Wir tun gut daran, wenn wir dem Kind in einem Alter, also in einem bestimmten Alter, die Wege zeigen, die er gehen soll. Und in der Regel ist das so, dass die kleinen Kinder, die übernehmen entweder das, was Papa und Mama machen und tun, oder sie übernehmen einfach das, was Papa und Mama sagen. Aber dann wächst das Kind. Und dann kommt es irgendwann mal in eine Phase, die man als Pubertät bezeichnet. Ja? Und in dieser Phase ist das fängt das Kind an zu hinterfragen alles. Die Werte und die Rituale und alles, was vorher das Kind von Papa und Mama einfach so übernommen hat, weil Papa und Mama das immer so gemacht haben oder immer so gesagt haben, das Kind fängt dann in dieser pubertären Phase an zu hinterfragen. Und das ist so gut so, weil es muss ja erwachsen werden. Es muss ja nicht nur meinen Willen tun, sondern es muss selbst lernen, ja, zu gehen, selbst lernen, richtig eigene Wege zu gehen, eigene Werte zu haben. Wisst ihr, die Realität, ich weiß nicht, wie ihr als Teenager gewesen seid. Ja? Wenn ich meine Frau frage, dann ist das ein ganz anderes Bild, wie wenn ich mich selbst in meine Kindheit erinnere oder an meine Teenagerzeit. Die Realität bei mir war meistens so, Mama und Papa haben hier was gesagt, ich wusste, das ist gut oder richtig oder so. Und dann ging ich zur Tür und irgendwie, Magic, ja, war das egal, was sie gesagt haben. Ja? Sondern ich habe eh das getan, was ich für richtig gehalten habe. Also sprich das, was meine wirkliche innerliche Werte waren. Ich sage nochmal, nicht, dass ihr es falsch versteht, ja, sind Dinge nicht unbedingt, auf die ich stolz bin, ja, aber das ist die Realität. Das heißt, wir müssen dem Kind irgendwie versuchen, die Werte zu vermitteln, damit das Kind diese Werte hat. Und auf welche Weise können wir dem Kind Werte beibringen? Indem wir anfangen, vielleicht auch mal das eine oder andere zu hinterfragen. Denn das Problem ist, wenn ich hier meine Erziehungsmethode nicht umstelle, sondern einfach weiter mit Druck arbeite. Ja? In der Pubertät können ja zwei Sachen passieren. Ja, zum einen kann es dann natürlich ein kompletter Gegenwind sein, also Rebellion. Ja. Das ist vielleicht auch noch der bessere Weg, ja, weil ich das dann offensiv sehe, wo ein Gegenwind mir entgegenkommt. Der andere, der etwas vielleicht nicht so schönere Weg ist, ja, eine Heuchelei. Wenn ich mit Druck anfange zu arbeiten, entsteht eine Heuchelei. Und so entsteht ein Bild, dass ich am Sonntag ein ganz braver Christ bin, wo ich hier vorne sitze. Ja? Und wenn ich dann aber rausgehe, ja, und am Montag mich keiner sieht, dann habe ich ein Leben, was ganz anders ist wie am Sonntag. Und glaub mir, ich habe meine Erfahrung in der Kinderstunde gemacht, war ich vielleicht fünfmal, habe ich Kinderstunde geleitet, aber ich glaube, in den fünfmal habe ich meine Grenzen richtig kennengelernt. Ja? Und ich habe aber auch wirklich gesehen, Kinder, die in der Gegenwart der Eltern bravste Kinder waren, aber sobald sie die Freiheit nur so viel gerochen haben, ja, standen sie auf dem Kopf. Und das ist die Realität. Aber sie stehen nur dann auf dem Kopf, wenn sie wirklich meinen, dass sie das jetzt irgendwie austoben müssen. Ja? Wir können einfach nur an der Stelle helfen. Ja? Und ich spreche wirklich jetzt nicht über normale Kindererziehung. Da stecke ich mittendrin. Ja? Da möge Gott mir einfach Gnade schenken. Wie gesagt, Wachstum ist etwas, was Gott schenkt. Ja? Wir können versuchen zu hinterfragen, einfach Fragen zu stellen. Was meinst du, wenn du diese Entscheidung jetzt triffst? Was meinst du? Wird das Einfluss auf dein Leben haben später? Ja, oder hat das Einfluss auf dein Leben als Christ? Nach welchen Kriterien suchst du dir deine Freunde aus? Nach welchen Kriterien suchst du dir deinen Partner aus? Ich habe vor, die beim Familienfrühstück dabei waren, die haben den Beispiel schon mal gehört. Ja? Ich fand sehr interessant, ich habe vor einiger Zeit eine Predigt mir angehört und da war ein Pastor, der sprach über seinen Freund und der Freund hat ein Gespräch geführt mit einem Teenager-Sohn. Und das fand ich einfach wirklich sehr schön und ich erkläre auch gleich warum. Erstmal zum Gespräch. Der Pastor, also der Freund sagte zu seinem Sohn, sagte, schau, ich habe mit dir über Gottes Plan mit dir und mit deiner Sexualität gesprochen. Ich habe dir das erklärt, was meine Sicht dazu ist. Ich habe dir erklärt, was in der Heiligen Schrift steht. Ich habe mit dir darüber gesprochen. Jetzt triffst du deine Entscheidung für dein Leben. Es ist dein Leben, ja? Es ist deine Entscheidung. Wenn du eine Freundin nach Hause bringst, werden wir diese Freundin annehmen, weil es eine Freundin von dir ist. Wenn du meine Sicht oder meine Perspektive für deine Beziehung sehen oder wissen möchtest, frag mich, denn ich kenne dich von deiner Kindheit auf, ja? Von der Geburt auf. Aber es ist deine Entscheidung. Dann, wenn sie hier dann über Nacht bleiben sollte, werde ich, dein Zimmer ist ja hier, und ich werde ein separates Zimmer, ein Bett vorbereiten. Und ich werde, genau, denn du kennst meine Einstellung zu der Sache. Du weißt, wie ich darüber denke. Aber ich werde dich nicht kontrollieren. Denn es ist deine Entscheidung. Du triffst deine Entscheidung für dein Leben. Und das ist natürlich nur möglich, wenn ich in einer Beziehung mit meinem geistlichen Kind zum Beispiel stehe. Ja? Ich meine jetzt nicht leibliches, ja? Ich meine aber auch beim Leiblichen. Das ist nicht möglich mit einem Kleinkind, weil ein Kleinkind versteht nicht. Ja? Da muss ich anders. Aber hier, ja, 17, 18, ja, wie auch immer, hier muss ich in einer Beziehung mit dem Kind stehen. Ansonsten kann ich solche Art Gespräche, wenn ich vorher immer nur Druck gegeben habe, ja, kann ich nicht mit einmal dieses Gespräch so auf diese Weise führen. Nur, es erinnert mich an dieser Stelle, an einer Stelle in der Heiligen Schrift, beziehungsweise an zwei Stellen in der Heiligen Schrift. Ja. Es gibt im Buch Josua, ich glaube Kapitel 20, schlagt mal nach, ja, da gibt es, steht Josua und das Volk Israel. Und er erzählt, wie Gott das Volk Israel geführt hat und das Volk ging und hat das verheißene Land eingenommen. Und jetzt steht er genau, sagen wir, am Ende seines Lebens und sagt, schaut, ihr habt gesehen, wie Gott gewirkt hat. Und jetzt sage ich euch, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Aber ihr müsst für euch eure Entscheidung treffen. Wir streben ja an, dass Menschen reife, mündige Christen werden, dass sie für sich selbst die Entscheidung treffen können. Ja? Der zweite Beispiel ist Paulus in Milit. Ja? Milit oder Milet. Da sagt er auch, ich bin rein. Ja? Mein Blut, also ich bin rein von eurem Blut, denn ich habe euch das Evangelium verkündigt. Und dann sagt er, und jetzt überlasse ich euch der Gnade Gottes. Das heißt, ihr wisst, was zu tun ist. Es ist jetzt eure Verantwortung, für sich selbst zu sorgen und auch für eure Herde. Da sagt er auch, ja, habt Acht auf die Herde. Ich finde, es ist ein guter Beispiel, weil es ist genauso. Gott, für Gott ist wertvoll, wenn wir nicht irgendwelche Dinge einfach nur so tun. Es gibt ein Beispiel, wo der Herr Jesus sagt, schaut, ein Vater kommt und sagt zu seinem Sohn, mach etwas. Und der Sohn sagt, nee, kein Bock. Und dann reut es ihm aber trotzdem und er geht und macht das. Und der zweite Sohn zu ihm sagt, er macht das. Und er sagt, ja, klar, mache ich. Ja, und tut es nicht. Wer hat den Willen des Vaters getan? Der den Willen getan hat. Ja? Und das sagt der Herr Jesus sagt, die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun, da sind meine Brüder und Schwestern. Ja. Es gibt diesen Beispiel mit der Motivation von außen, Motivation von innen. Man spricht über extrinsische, intrinsische, aber das sind jetzt schwierige Fremdwörter. Lassen wir mal. Ja? Motivation von außen oder Motivation von innen. Wenn ich, also im Grunde, wenn ich Motivation von außen habe, irgendwelche Anreize immer bekomme, ja, dann tue ich etwas, ja, werde ich veranlagt, etwas zu tun. Aber ich tue das, also sind wissenschaftliche Untersuchungen, ich tue es in der Regel so lange, bis diese Motivation vorhanden ist von außen. Wenn die Motivation von außen nicht mehr vorhanden ist, dann versagt das irgendwann mal. Und jetzt frage ich euch einfach mal, der Begriff stille Zeit. Ist euch ein Begriff, oder? Die Frage, wie es bei euch mit der stillen Zeit ausschaut, die könnt ihr euch bitte selbst beantworten. Ja? Aber wo möchte ich hin? Schaut, wenn jetzt einer hier vorne stehen würde und darüber sprechen würde, oh, stille Zeit, es ist ganz wichtig, es ist wichtig, ja, keine Frage. Ja? Wir müssen das unbedingt halten und das ist wirklich gut und so weiter. Was wird die Reaktion sein? Also ich spreche von mir, vielleicht, gut, ist es bei euch ganz anders, aber ich spreche von mir. Ich würde dann wahrscheinlich die nächsten 3 Tage, ja, morgens in der stille Zeit halten und sagen, super, ja, aber dann irgendwann mal, ist ein anderes Thema dran, gut ist. Ja. Wenn es aber meine inneren Werte sind, wenn es wirklich Werte sind, die mich bewegen, wenn ich wirklich weiß, es ist etwas, was ich brauche und mir das auch wirklich wichtig ist, da möchte ich hin. Dann, wenn diese Motivation von innen kommt, dann werde ich, nur dann werde ich diese stille Zeit tun und halten, weil ich dann merke, das ist etwas, was es mir gibt. Nur dann, wenn es mir wirklich wichtig ist, wenn es meine Werte sind. Und dann ist irgendwann mal das Kind groß geworden. Ja. Ist ausgewachsen. Und das heißt es aber nicht, dass das Kind dann oder als Erwachsener, ja, wenn ich über reife Erwachsenen spreche, ja, heißt das nicht, dass die reifen Erwachsenen nie einen Fehler machen. Ja. Auch ein reifer Erwachsener muss gelernt haben, idealerweise seine Korrektur und seine Gemeinschaft aus der Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Das Wort Gottes zu lesen, über das Wort Gottes nachzudenken, seine Gemeinschaft daraus und daraus unter Umständen eine Korrektur zu haben. Aber auch ein Erwachsener braucht jemanden, der ihm korrigiert, jemanden, der ihm leitet, der ihm sagt, du, hier, dieser Weg, ja. Wir brauchen, egal wie lange ich im Glauben stehe, egal, ja, wie alt ich bin, auch ich brauche Korrektur, weil auch ich, ja, mache Fehler, auch ich treffe falsche Entscheidungen. Und wenn ich mal etwas richtig gemacht habe, ja, kann ich mich richtig darüber freuen, ja, aber es heißt nicht, dass ich nächstes Mal das wieder richtig mache, sondern der steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Es ist einfach so. Und auch wir, jeder von uns braucht eine Korrektur. Und idealerweise sind das Brüder und Schwestern, mit denen wir Gemeinschaft haben können. Die uns auch, zu denen wir Vertrauen haben. Ja, Georg sprach heute im Gebet über Vertrauen. Ja, wem können wir vertrauen? Wir brauchen aber jemanden, dem wir vertrauen, mit dem wir Gemeinschaft haben können, der uns auch eine Korrektur gibt. Und manchmal können es auch ganz einfache junge Christen sein oder ich erinnere mich, ein junger Bruder hat mich irgendwann mal gefragt, sagte, du sprichst immer so über das und jenes. Und in dem Moment habe ich erkannt, oh, ist vielleicht ein Bereich, den ich zu korrigieren habe. In dem. Ich habe jetzt in einem Modell versucht, diese Erziehungsphasen zu erreichen. Aber ich möchte nochmal darauf zu sprechen kommen, was heißt das für uns als Gemeinde konkret? Weil, ich meine, auch für uns als Gemeinde entstehen daraus Verantwortung. Also nochmal, die Geburt und das Wachstum, das schenkt Gott. Aber Gott hat auch nicht umsonst, also hier steht es nicht umsonst, dass er hat etliche als Apostel, etliche als Evangelisten und so weiter. Und da ist auch die Rede, in Korinther ist die Rede über andere Gaben und so weiter. Das ist nicht der Schwerpunkt heute. Aber wo will ich hin? Jeder von uns hat bei der Geburt eine Gabe bekommen. Und jeder von uns hat die Verantwortung dafür, diese Gabe zu erkennen, diese Gabe zu entfalten und Gott zur Ehre zu bringen, damit Gott diese Gabe gebraucht. Und dann gibt es die sogenannte die Leitung. Die stehen in der Verantwortung zu prüfen, ob diese Gabe, ja, die gegeben ist, diese Gabe zu prüfen und diese Gabe auch zum Wohl der Gemeinde einzubinden. Auch ich, wenn ich hier vorne stehe, muss geprüft werden, ob ich diese Gabe habe, hier vorne zu stehen und zu lehren. Ja? Denn auch ich muss mich dieser Prüfung unterziehen, weil, ne, nur weil ich einfach lesen kann, ja, oder sprechen kann, heißt es nicht, dass ich diese Gabe habe. Und wisst ihr, manchmal ist das sogar so, dass ich vielleicht diese Gabe habe, aber diese Gabe ist nicht wirklich entwickelt worden. Ja? Dann muss auch diese Gabe entwickelt werden. Ja? Ich erinnere mich an die Zeit, als ich ein paar Hausarbeiten schreiben musste. Ich musste mich tatsächlich zwingen, sich hinzusetzen und eine Seite am Tag zu schreiben. Weil ich war mehr so freischaffender Künstler. Ja? Meine Frau kann sehr traurige Lieder darüber singen. Ja? Also die erste Hausarbeit haben wir in der letzten Nacht geschrieben. Ausgedrückt und dann, ja. Das ist alles ein Lernprozess. Also der Dozent hat gesagt, ja, es war kein Beinbruch, aber eine 4-0 tut es auch. Ja? Also so. Versteht ihr, das ist ein Lernprozess. Manchmal brauche ich wirklich eine Anleitung, wenn ich hier vorne stehe. Ja? Für jeden Dienst. Ich brauche eine Anleitung, ich brauche eine Hilfe. Und ich brauche auch eine Rückmeldung. Ja? Ich habe großes Privileg. Ich werde, wenn ich heute spazieren gehe, werde ich mehr, genau, meine Frau lacht schon, also ich werde schon ein paar Sachen darüber hören, was ich so oder so hätte sagen können. Ja? Aber wie gesagt, ich finde das als ein Privileg, weil dadurch kann ich auch an mancher Stelle mich korrigieren oder ausgleichen. Also es ist, und des Weiteren ist auch eine Verantwortung für unsere, für die Leitung, dass sie unter der Leitung des Heiligen Geistes die zwei Ziele, die ich genannt hatte, also das Ziel, Menschen zu Glauben zu führen und dass Menschen im Glauben wachsen, ja, da sind jetzt zwei übergeordnete Ziele. Aber wir müssen das runterbrechen in kleinere Ziele. Wir müssen das runterbrechen, damit wir das für uns auch erkennen unter der Leitung des Heiligen Geistes, was hat Gott mit uns als Gemeinde vor. Es gibt hier in der Gemeinde einige Teams, ja, Technikteam, Küchenteam, Kinderstundenteam, Reinigungsteam, wie auch immer. Ja? Aber wir müssen erkennen, welche Aufgaben, welche Dienste hat Gott für uns als Gemeinde vor. Und dafür müssen wir das in kleinere Scheiben runterbrechen. Und es kann ja sein, dass Gott uns dazu möchte, dass wir, was weiß ich, ein Klavierkonzert geben. Ja? Dass wir Leute einladen zum Klavierkonzert und dass wir nachher mit den Leuten sprechen und dass die Leute zum Glauben kommen. Weil wir denen einfach so Zeugnis geben und sagen, ja, wir geben diese Konzerte unentgeltlich und zur Ehre Gottes und so weiter. Das kann ja sein, dass das ein Ziel für uns ist. Aber bitte vergiss eine Sache nicht, ja. Das Ziel ist nicht, dass wir ein schönes Klavierspiel haben, sondern das Ziel ist zum einen, dass Menschen zum Glauben kommen, aber dass Menschen reifen. Und dieses Reifen, das geschieht auf dem Weg zum Konzert. Das Reifen geschieht in der Arbeit, im Technikteam, im Küchenteam, ja, die sich vorbereiten, ja, bei dem Begrüßungsteam oder so. Das ist das, was der Prozess, ja. Nicht Konzert an sich, klar wollen wir alle schönes Konzert haben, aber nicht nicht das Konzert an sich, sondern der Weg dahin. Ja? Wie wir aneinander reiben, wie wir miteinander umgehen. Da können wir aneinander reifen. Aus der Beziehung. Ja? Ja. Durch die Handreichung, sagt Paulus. Ja? Und es gibt ein Beispiel, ich habe wirklich lange überlegt, ob ich das wirklich erwähne oder nicht, aber es gibt wirklich einen Bereich, was ich besonders hervorheben möchte. Jetzt nochmal, nicht zum Lob und sonst was, ja? Versteht mich bitte nicht falsch an der Stelle. Aber ich bin einfach schwer beeindruckt, als ich irgendwelche Bücher über Arbeitsverhalten oder sowas gelesen hatte oder mich damit mal irgendwo mal befasst habe, da fand ich das, also beziehungsweise im Nachhinein finde ich diese Art und Weise immer wieder. Ja? Ich möchte euch nicht lange auf die Folter warten lassen. Das ist ein Bereich, zweimal im Jahr reinigen wir diese Gemeinde. Und ich bin echt schwer beeindruckt davon, ja, wie das geschieht. Das wirklich, also jetzt kann man einfach sagen, okay, wir haben hier eine Gemeinde, wir müssen es reinigen, einfach Lappen in die Hand und los geht's. Irgendwann mal wird es schon sauber. Ja? Kann man so machen. Ja? Man kann es aber auch so machen, wie das gemacht wird. Und das ist das, was mich immer wieder beeindruckt. Okay. Also Helene Fischer hat einfach die gesamte Aufgabe sich angeschaut, hat dann gesagt, okay, ich teile das einfach in kleine Scheibchen auf. Das ist zu tun, das ist zu tun, das ist zu tun, das ist zu tun. Diese kleinen Scheibchen sind dann sortiert worden und dann ist gesagt worden, da sind Sachen, die unbedingt gemacht werden müssen. Und da sind die Aufgaben, die dann gemacht werden müssen, wenn wir Kapazitäten haben, also sprich, wenn genügend Leute kommen. Dann sind diese Scheibchen so aufgeteilt, dass jeder im Grunde eine Aufgabe innerhalb von einer Stunde erledigt haben kann. Also ich bin wirklich beeindruckt, ja. Und dann gibt es so einen Zettel und auf diesem Zettel steht dann, also was weiß ich, ein Raum zu putzen, ja, da steht, keine Ahnung, Staub wischen, Fenster wischen, ja, Staub saugen, Boden waschen. Also da sind wirklich klare, kleine Arbeitsschritte, Arbeitsanweisungen, so wie im Refa, ja, so wie die Arbeit in kleine Schritte aufgeteilt wird. Ja? Und jeder weiß, ja, dann kommt man, dann bekommt man, das ist das, was dann auch weiterhin interessant ist, dann bekommt man Hilfsmittel. Ja? Man kriegt für alles Mögliche ein Hilfsmittel, ein Instrument zum Arbeiten. Man kriegt auch eine Anleitung dazu. Und wenn ich zum Beispiel etwas nicht kann, weil ich zum Beispiel Angst vor Spinnen habe, muss ich das nicht machen. Das kann auch jemand anders übernehmen. Oder Höhenangst. Also ich habe ab gewisser Höhe eine leichte Angst. Ja? Da kriege ich so einen Stab, kann ich oben was machen. Ja? Ich finde es einfach interessant. Und ich möchte euch wirklich dazu einladen, wenn wir nächstes Mal die Gemeinde reinigen, ich lade euch wirklich alle ganz herzlich ein, ja? Kommt hin und guckt euch das an. Ja? Elena, ja, nicht falsch verstehen, ja? Ich will keinen Druck erzeugen jetzt, ne? Aber das ist etwas, wo ich sage, da ist etwas systematisch herangegangen worden. Das ist einfach nur eine Arbeitsmethode, dass man eine gängige Arbeitsmethode oder Arbeitspraxis, dass man Großes in Kleines aufteilt und dann aufteilt in wichtig, unwichtig und dann aufteilt und dann dazu eine klare Anweisung. Und wenn das zu groß ist, dann teilt man es noch kleiner ein. Und das kann man für alles übertragen. Das ist jetzt eine praktische Aufgabe. Aber man kann diese Aufgabe genauso auch im Geistlichen, wenn das Lehren angeht, wenn das Evangelisation, auch da, oder Klavierkonzert, auch da brauchen wir Teams. Es muss immer ein Technikteam da sein. Es muss immer ein Küchenteam da sein. Es muss immer eine Begrüßung oder eine... Es gibt immer wieder Folgen, die sich wiederholen. Und wenn ich das einmal durchstrukturiert habe, dann muss ich das immer nur aus der Schublade rausholen. Und habe ich nicht alles, dann kann ich das korrigieren. Versteht mich nicht falsch, bitte. Ja? Ich will jetzt hier nicht Helene Lobeshymn singen, ich bin einfach beeindruckt davon. Und ich finde, das kann man wirklich auch ins Leben übernehmen für sich. Ich komme zum Schluss. Das Ziel ist es, dass jeder von uns eine vollkommene Mannesreife erreicht. Ich finde es interessant, auch in Matthäus Evangelium Kapitel 13, ja, da geht es um den Seemann, der rausgeht und sät. Und der Seemann, der sät, dann gibt es welche, die Frucht bringen und manche bringen 100-fach, manche bringen 60-fach und manche bringen 30-fach. Und wisst ihr was? Auch das müssen wir berücksichtigen. Nicht jeder kann 100-fach bringen. Es gibt welche, die auch 30-fach bringen können. Und auch darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Ja? Ich möchte euch ermutigen zum Schluss, ja, dass ihr euch eurer Verantwortung einfach bewusst werdet. Es ist meine Verantwortung, der Hüter meines Bruders, meiner Schwester zu sein. Es ist meine Verantwortung. Wisst ihr, wenn wir die Frage stellen, wer ist daran schuld? Ja? Wer ist am Sündenfall schuld? Ist das die Schlange? Ist das die Frau? Ist das der Mann? Adam? Ja? Oder ist das Gott selbst vielleicht? Ja? Wenn wir diese Frage so stellen, sage ich euch ganz einfach, liest einfach die Heilige Schrift. Gott spricht zu der Schlange. Auf die Verantwortung der Schlange. Gott spricht zu der Frau, auf der Verantwortung zu der Frau. Gott spricht zu dem Mann, auf die Verantwortung, die der Mann hat, auf die gesamte Verantwortung. Und wenn wir diese Verantwortung, das ist unsere Verantwortung für uns, ja, selbst, zu prüfen, wie kann ich reif werden und wie kann Gott mich als Werkzeug gebrauchen für meine Geschwister, dass auch die reifen. Manchmal auch als Schleifstein. Ja? Es ist meine Verantwortung. Und wenn ich diese Verantwortung übernehme, dann muss ich mich trotzdem dem unterordnen, dem anderen. Ja? Und in Liebe, die Handreichung in Liebe. Amen.